Gott gelobt in Ewigkeit. Amen. Das heißt aber nicht, dass das Wort Gottes hinfällig geworden wäre. Denn nicht alle, die aus Israel sind, sind Israel. Noch sind alle Kinder, weil sie Abrahams Same sind. Sondern in Isaak wird dir ein Same genannt werden. Das heißt, es sind nicht die Kinder des Fleisches, die Kinder Gottes sind, sondern die Kinder der Verheißung werden als Same gerechnet. Denn dieses ist ein Wort der Verheißung. Um diese Zeit werde ich kommen und Sarah wird einen Sohn haben. Aber nicht nur hier ist es so, sondern auch als Rebekka schwanger war von Isaak, unserem Vater, war es so, denn als sie noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Schlechtes getan hatten, damit der Vorsatz Gottes nach Erwählung bestehen bliebe, nicht aus Werken, sondern aus dem Rufenden, wurde zu ihr gesagt, der Größere wird dem Kleineren dienen. So wie geschrieben ist, Jakob liebte ich, aber Esau hasste ich. Mal bis hierher. Es gab in Rom Christen aus den Juden und Christen aus den Heiden. Und die waren nicht ganz einig in einigen Fragen. Es gab ein bisschen Schwierigkeiten unter den Christen und der Römerbrief wurde unter anderem geschrieben, um den Christen zusammenzubringen, ja, die Differenzen zu klären. Und ein Punkt, vielleicht soll ich ein bisschen ausholen zuerst. In den ersten 8 Kapiteln vom Römerbrief erklärt Paulus, dass Gott die Sünder nur aus Gnade rechtfertigt. Also nur durch Glauben, nur aus Gnade, ohne Zutun der Werke. Und er sagt auch in diesen Kapiteln, dass egal ob Jude oder Nicht-Jude, sie stehen alle auf der gleichen Grundlage, nämlich sie werden alle nur gerettet aus Gnade und durch Glauben. Und niemand wird durch Werke des Gesetzes gerechtfertigt. Und jetzt in Kapitel 9 begegnet Paulus den möglichen Einwänden, die kommen könnten von den Juden. Und ein Einwand, der könnte lauten, also den die Juden bringen könnten, was ist dann mit den Verheißungen, wenn die Juden und die Heiden alle auf der gleichen Ebene sind, wenn die alle gleichgestellt sind? Gott hat doch dem Volk Israel ganz besondere Verheißungen gegeben. Was ist dann mit den Verheißungen, die dem Volk Israel gegeben wurden? Wenn diese Lehre stimmt, dann wäre das Wort Gottes, also die Verheißungen Gottes wären doch hinfällig. Das heißt, Gott hätte dann Wort gebrochen, weil er die Verheißung für die Juden nicht wahr macht, sondern die Heiden dürfen genau auf der gleichen Ebene gerettet werden wie die Juden. Und Paulus sagt jetzt in Vers 6, das heißt aber nicht, dass das Wort Gottes hinfällig geworden wäre. Das heißt nicht, dass Gott wortbrüchig geworden wäre. Die Verheißungen sind nicht ausgelöscht worden. Gott wird die Verheißungen erfüllen. Aber der Ungehorsam Israels, Israel war ungehorsam gewesen, Israel hat den Messias verworfen, aber dennoch, die Verheißungen, die bleiben bestehen. Und das Verheißungswort, oder was er jetzt dann sagt in Vers 6, ja, es sind nicht alle Kinder, in Vers 6 am Schluss, Entschuldigung, Vers 6 am Schluss, nicht alle, die aus Israel sind, sind Israel. Und nicht alle, die sind Kinder, sind alle Kinder, weil sie Abrahams Same sind, sondern in Isaak wird hier ein Same genannt werden. Also, das Verheißungswort Gottes von Abraham, oder das Gott dem Abraham gegeben hat, gilt nicht für alle Kinder Abrahams. Das gilt nicht für alle Nachkommen Abrahams. Ja, denn Abraham hatte 2 Söhne. Ja, er sagt nicht, alle, die aus Israel sind, sind Israel. Paulus möchte erklären, Es gibt Israeliten, die sind nur nach außen hin Israeliten, nach dem Fleische, aber sie sind nicht echte Israeliten. Davon hat er übrigens in Kapitel 2 schon gesprochen. Denn wenn ein Israelit nicht nach dem Gesetz lebt, dann ist er kein echter, wirklicher Israelit. Dann ist er nur äußerlich beschnitten, aber er sollte auch innerlich beschnitten sein. Und er sagt, so ist es jetzt heute auch, nicht alle Israeliten, die heute Israeliten sind, zählen zu dem Volk Gottes. Niemand kann sich darauf berufen, dass er einfach zu Gott gehört, nur weil er der Nachkomme Abrahams ist. Es gibt also Nachkommen von Abraham, die nicht gerettet werden. Das will er hier zeigen. Es gibt Menschen, die werden ausgeschlossen vom Heil. Und warum? Weil sie den Messias verworfen haben. Und wenn heute nicht alle Israeliten gerettet werden, dann ist die Schuld nicht bei Gott, dass er irgendwie das Wort nicht gehalten hätte. Nein, die Verheißungen bleiben bestehen. Und er will nur zeigen, dass es Israeliten gibt, die durch ihren Unglauben sich selbst ausgeschlossen haben aus dem Volk Gottes. Es ist also möglich, dass Israeliten ausgeschlossen werden, trotz ihrer Vorrechte, dass sie Israeliten sind. Gott darf ein ungläubiges Israel ausschließen. Gott hat das Recht zu sagen, euer Israelitensein hilft euch gar nichts, ihr werdet nicht gerettet, wenn ihr den Messias verwerft. Und er bringt hier zwei Beispiele. Er sagt in Vers 7, schau dir mal, der Abraham, der hatte doch zwei Frauen und von jeder Frau hatte er ein Kind. Der Isaak war von der Sarah und der Ismael war von der Hagar. Und nicht für alle gilt die Verheißung. Nur in Isaak gilt die Verheißung. Ja? In Isaak wird dir ein Nachkomme genannt werden. Also der Ismael hätte sagen können, ja, ich bin doch auch ein Nachkomme von Abraham. Das hilft ihm gar nichts. Er ist ein Kind des Fleisches. Und der Isaak ist das Kind der Verheißung. Und der zählt als Kind Gottes. Vers 8, das heißt, es sind nicht die Kinder des Fleisches, die Kinder Gottes sind, sondern die Kinder der Verheißung werden als Same, also als Nachkommen, gerechnet. Denn dieses ist ein Wort der Verheißung, um diese Zeit werde ich kommen und Sarah wird einen Sohn haben. Also Gott hatte bestimmt, dass Isaak der Erbe dieser Verheißungen werden sollte. Und auf diese Weise hat er dem Isaak also einen Vorzug gegeben. Er hat den Ismael nicht die Verheißung gegeben, sondern nur dem Isaak. Darf Gott das tun? Ja, natürlich darf Gott das tun. Wenn Gott möchte, dass die Verheißung geht nur über Isaak, die Verheißung nämlich, dass es eine große Nachkommenschaft gibt und dass einmal einer dieser Nachkommen wird Jesus Christus heißen. Und dieses Volk, Gott wird sich ein Volk Gottes nehmen und dieses Volk Gottes kommt nicht von Ismael, dieses Volk Gottes kommt von Isaak. Darf Gott das tun? Ja, natürlich darf Gott das tun. Er ist nämlich frei. Er kann frei entscheiden. Also, das ist hier ein Beispiel, um eine geistliche Wahrheit zu veranschaulichen. Also, Paulus gebraucht den Ismael und den Isaak als Bild. Ja? Er sagt, schaut, das ist das Bild für heute. Er sagt, heute ist es auch so. Heute gibt es Israeliten, die sind Israeliten nach dem Fleisch, so wie der Ismael ein Sohn Abrahams nach dem Fleisch war. Und heute gibt es Israeliten, die sind Israeliten nach dem Geist, so wie der Isaak ein Sohn nach dem Geist war. Dem gelten die Verheißungen. Wer waren jetzt die Israeliten nach dem Fleisch? Nun, das waren die Israeliten, die von Abraham abstammten, die aber den Messias, Jesus Christus, nicht angenommen haben. Das heißt, die waren Israeliten nach dem Fleisch, aber das hilft ihnen überhaupt nicht, sie bekommen die Verheißung nicht. Und dann gibt es andere Israeliten, das sind die Israeliten, die den Messias angenommen haben. Wie der Paulus zum Beispiel. Das war ein Israelit und er hat den Messias angenommen. Und für ihn gilt, die Verheißung schon. Das heißt, er bekommt die Verheißung, die dem Abraham verheißen worden war. Das Erbe. Und so wie es damals in der Geschichte war, sagt der Apostel Paulus, so wie es damals in der Geschichte war, zwei Kinder, ein Kind des Fleisches und ein Kind des Geistes, ein Kind der Verheißung, so ist es heute auch. Da gibt es Israeliten des Fleisches, die den Messias nicht annehmen, die nicht Christen sind. Und dann gibt es Juden oder Israeliten, die den Herrn Jesus angenommen haben. Das sind die Kinder der Verheißung. Und nur für die gilt die Verheißung. Nur für die gilt das, was Gott gesagt hat. Die bekommen ein Erbe. Gott hat ja den Israeliten ein wunderbares Erbe verheißen. Die sind, das sagt er hier, es sind nicht alle Kinder, weil sie Abrahams Nachkommen sind. Vers 7. Die sind nicht alle Kinder, die gelten nicht als Kinder, nur deshalb, weil sie Abrahams Nachkommen sind. Sondern in Isaak wird dir ein Same genannt werden. Vers 8. Das heißt, es sind nicht die Kinder des Fleisches, Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung. Das sind die Kinder Gottes. Die werden als Nachkomme gerechnet. Und hier wird also eine ganz wichtige Lektion gezogen. Isaak steht also sinnbildlich für die gläubigen Juden, für die an den Herrn Jesus gläubigen Juden. Das sind die Kinder der Verheißung, die haben die wahre Gotteskindschaft. Und die anderen, der Ismael ist ein Bild für die anderen Juden. Das sind die Juden, die den Herrn Jesus abgelehnt haben. Sie sind nur dem Fleische nach Israeliten und Kinder Abrahams, aber dem Geiste nach sind sie keine Kinder, die haben keine Kindschaft. Äußerlich können sie sagen, wir sind Kinder Abrahams, aber innerlich sind sie keine Kinder Abrahams. Und die äußerliche Kindschaft, die hilft ihnen nichts. In Galater 4, Vers 23 lesen wir, das ist die Parallelstelle, dort hat Paulus das Gleiche gesagt, Galater 4, Vers 23, wer möchte, kann das aufschlagen, ansonsten lese ich einfach vor. Ich lese schon Vers 22. Es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Magd und einen von der Freien. Die Magd, das war die Hagar, und die Freie, das war die Sarah. Vers 23. Der jedoch, der von der Magd war, ist nach dem Fleisch geboren. Aber der von der Freien war, durch die Verheißung. Also der Ismael ist nach dem Fleisch geboren. Aber der Isaak ist durch die Verheißung geboren. Gott hat nämlich eine besondere Verheißung gegeben und die gilt dem Isaak und nicht dem Ismael. Und dann sagt er, das ist ein Bild. Also auch hier zeigt Paulus, dass diese zwei Söhne ein Bild sind. Ja, und er vergleicht das mit den zwei Bündnissen. Die einen dem alten Bund, das ist der vom Berg Sinai, der Ismael steht für die ungläubigen Juden, die versklavt sind, die zur Versklavung geboren sind, die versklavt sind an das Gesetz. Und die anderen, die sind die Freien, die durch Jesus Christus befreit worden sind. Die gelten für das himmlische, das obrige Jerusalem. Aber ich will jetzt nur das eine zeigen. Der Ismael durfte nicht erben mit dem Isaak. Was hat Abraham gemacht? Gott hat zum Abraham gesagt, Abraham, wirf den Ismael hinaus und schick die Hagar weg. Das war ziemlich hart für den Abraham, aber der musste das tun. Denn der Sohn der Magd darf nicht erben mit dem Sohn der Freien. Der Ismael darf nicht erben mit Isaak. Der Ismael ist das Kind des Fleisches und der Isaak ist das Kind des Geistes oder das Kind der Verheißung. Also, und jetzt wendet Paulus dieses Bild an und sagt, seht ihr? Sind also nicht alle Gottes Kinder. Und heute haben wir viele Israeliten, sagt Paulus. Schaut, es sind ganz viele Israeliten da. Sind sie alle Gottes Volk? Oder sind sie alles Gottes Kinder? Nein, sagt er. Die Israeliten sind nicht einfach nur Gottes Kinder, weil sie Israeliten sind. Sondern nur die Gläubigen sind Gottes Kinder. Nur die an den Messias gläubigen Israeliten sind Kinder Gottes. Die anderen sind zwar äußerlich Gottes Volk, aber nicht innerlich. Sie zählen zwar als Juden, aber das hilft ihnen gar nichts. Sie sind ausgeschlossen vom Erbe. Vom ewigen Leben. Aber wenn sie sich bekehren, dann sind sie wieder drinnen. Aber solange sie sich nicht bekehren, sind sie draußen. Wenn also heute nicht alle Israeliten gerettet sind, sondern nur ein kleiner Teil, dann heißt das nicht, dass Gott seine Verheißung gebrochen hat. Denn in dem kleinen Teil, den gläubigen Israeliten, geht die Verheißung weiter. Das ist die Botschaft hier. Ja, also, Frage, was bestimmte also, wer von den Samen Abrahams als Erwählter gilt? Die Abstammung oder die Verheißung? Wer gilt jetzt als Kind Abrahams? Was zählt? Zählt die Abstammung oder zählt die Verheißung? Antwort ist klar, oder? Die Abstammung zählt gar nichts. Die Verheißung zählt. Denn der Ismael stammt auch vom Abraham ab. Aber das zählt, das hilft ihm nichts. Die Abstammung zählt nicht, wer als Erwählter gilt. Als Erwählte, als erwähltes Volk, als Kinder Gottes, gilt nur die Verheißung. Das Kind der Verheißung. Also die Antwort ist klar, die Verheißung bestimmt, wer der Nachkomme ist, der erwählte Nachkomme und die erwählte Nachkommenschaft, das erwählte Gottesvolk und nicht die äußere Abstammung. Also Erwählung zum Volk Gottes erfolgt nicht nach Abstammung. Das ist die erste Lektion, die wir uns merken. Erwählung zum Volk Gottes erfolgt nicht nach Abstammung. Abstammung allein genügt nicht. Man muss die Gnade annehmen. Man braucht Jesus Christus. Und nebenbei gesagt, hier wird gar nichts gesagt vom ewigen Ratschluss Gottes, als ob der Isaak von vornherein für die Hölle bestimmt war, der Isaak von vornherein für den Himmel bestimmt war und der Ismael von vornherein für die Hölle bestimmt war. Das steht überhaupt nicht im Text. Darum geht es gar nicht. Ja. Es geht hier um die nationale Bestimmung durch Gott, das Volk, durch das der Messias kommen soll und durch das Gottes Volk, der Nachkomme, durch den Gottes Volk kommen soll. Ja. Und das Gott bestimmte, der Isaak ist es und in Isaak soll dir ein großes Volk werden. Es geht nicht um gerettet oder verloren, denn Gott liebte den Ismael genauso wie den Isaak. Das lesen wir auch. Lesen wir mal, wir haben jetzt die Zeit nicht, aber wenn man mal liest im Alten Testament, im ersten Buch Mose, sieht man, dass Gott den Ismael liebt. Und er hilft der Hagar dort in der Wüste, als sie da fast am Verdursten sind und das arme Kind fast stirbt. Da sieht man, dass Gott sie liebt. Wenn er sie nicht liebte, dann wäre ihm das egal gewesen, hätte sie verdursten lassen. Das ist ihm aber ein Anliegen. Er liebt jeden persönlich. Und wenn der Ismael sich bekehrt, dann wird er genauso gerettet werden. Aber es geht hier nicht um Rettung und Himmel oder Hölle, es geht hier um das Gottesvolk. Und das Gottesvolk geht nicht durch Ismael, sondern durch Isaak. Lesen wir mal weiter. Jetzt gibt es noch ein zweites Beispiel aus der Familie von Isaak. Isaak hat ja auch zwei Söhne bekommen. Vers 10. Aber nicht nur hier ist es so, sondern auch als die Rebekka schwanger war, von einem Mann, von Isaak, unserem Vater, da war es so, denn als sie noch nicht geboren waren, weder Gutes noch Schlechtes getan hatten, damit der Vorsatz Gottes nach Erwählung bestehen bliebe, nicht aus Werken, sondern aus dem Rufenden, wurde zu ihr gesagt, der Größere wird den Kleineren dienen. So wie geschrieben ist, Jakob liebte ich, aber Esau hasste ich. Paulus diskutiert hier also weiter mit seinen jüdischen Freunden und sagt, schau dir mal, jetzt haben wir eine weitere Familie, Isaak, Papa und Mama und zwei Kinder. Und jetzt ist die Frage, die zwei Kinder heißen Esau und Jakob. Und bereits bevor sie geboren waren, bereits im Mutterleib, wer war der Erwählte? Der Jakob war der Erwählte. Und er hat noch nichts Böses getan, denn im Mutterleib kann man nicht sündigen, das geht nicht. Und der Esau war nicht der Erwählte. Der eine hat nichts Gutes getan und der andere hat nichts Böses getan. Gar nichts. Es geht gar nicht nach Leistung. Wenn Gott sagt, das erwählte Gottesvolk ist Jakob und das erwählte Gottesvolk heißt nicht Esau, wer kann ihm hindern? Darf Gott das machen? Darf Gott sagen, das erwählte Gottesvolk heißt Jakob. Darf Gott das sagen? Natürlich. Esau und Jakob stehen hier für zwei Völker. Bitte, hier geht es nicht um den persönlichen Jakob, den persönlichen Esau. Es geht nicht um, ob der Jakob in den Himmel kommt und der Esau in die Hölle. Das ist gar nicht das Thema. Überhaupt nicht. Es geht um das Volk Jakob und das Volk Esau. Das, was aus diesen werden wird. Ja? Und Gott sagt, das Gottesvolk soll aus Jakob werden und nicht aus Esau. Darum geht es. Das in dem Sinne habe ich Jakob geliebt. Und wir haben hier das gleiche Wort für lieben. Was haben wir gelernt? Lieben und erwählen, das hängt zusammen. Gott wählt sich, erwählt sich. Gott hat eine Liebesbeziehung zu dem Volk Israel. Er nennt das Volk, der Israel, Jakob heißt ja Israel. Ob ich Jakob sage oder Israel, ist dasselbe. Jakob habe ich geliebt. Das heißt, Israel, mein Volk, habe ich geliebt. Und was lesen wir in der Bibel? Warum hat Gott Israel geliebt? Warum hat Gott Israel zu seinem Volk gemacht? Weil sie so nett waren? Weil sie so brav waren? Weil sie so gute Leute waren? Weil sie so viele waren? Was steht in 5. Mose? Nicht, weil ihr nicht wegen eurer Werke, nicht weil ihr für ein besonderes Volk wäret von den anderen Völkern, sondern weil, was steht in 5. Mose? Weil ich euch liebte. Deshalb hat Gott den Jakob erwählt. Darf er das? Darf Gott den Jakob lieben? Ist das erlaubt? Ja. Darf er sagen, Jakob, durch dich soll das Volk Gottes, das alttestamentliche Volk Gottes kommen? Darf er das? Ja, er darf es. Warum? Weil er Gott ist. Also Esau und Jakob stehen hier für zwei unterschiedliche Völker. Und die Segenslinie geht über Jakob, nicht über Esau. Und wenn man dann die Geschichte anschaut, die Geschichte Jakobs, das heißt die Geschichte Israels und die Geschichte Edoms, das sind die Nachfahren von Esau, dann findet man, dass diese Prophetie sich erfüllt hat. Das heißt, das Volk Edom war nicht Gottes Volk, aber das Volk Israel war Gottes Volk. Heißt es deshalb, dass alle Israeliten in den Himmel kommen? Na, überhaupt nicht. Das geht ja nicht um das Thema, wer in den Himmel kommt. Es geht um das Thema, wer das irdische Gottesvolk ist. Und wenn Paulus hier vom irdischen Gottesvolk spricht, spricht er nicht von Himmel oder Hölle. Es steht nirgends in der Bibel, dass jeder Israelit nur deshalb, weil er ein Israelit war, in den Himmel kommt. Natürlich nicht. Das haben wir gerade vorher gelernt. Die Abstammung zählt gar nichts, ob man in den Himmel kommt. Aber Gott hat ein Volk erwählt und dieses Volk war sein Zeugnisvolk. Dieses Volk war durch dieses Volk sollte der Messias kommen. Dieses Volk sollte von Gott zeugen. Dieses Volk sollte das Gesetz aufbewahren. Dieses Volk sollte die prophetischen Bücher aufbewahren. Durch dieses Volk will Gott der ganzen Welt etwas zeigen. Und durch dieses Volk kommt der Messias. Also hier haben wir eine ganz wichtige geistliche Lektion. Mit der Geschichte von Esau und Jakob zeigt nämlich Paulus die geistliche Wahrheit auf, dass Gott aus Gnade rettet und nicht aus Werke. Das ist die Botschaft. Es war nämlich rein Gnade, dass Gott den Jakob geliebt hat. Und das heißt, das Volk Jakob geliebt hat. Das ist nur aus Gnade. Und nur aus Gnade hat Gott sich das israelitische Volk erwählt und nicht das edomitische Volk, das Esau-Volk. Das ist die Botschaft, dass Gott aus Gnade rettet. Also die Segnungen, eigentlich war ja Esau der Erstgeborene und die Segnungen hätten, wenn man nach dem Recht gehen würde, hätten die Segnungen dem Esau gehört, denn das war der Ältere. Aber Gott hat gesagt, nein, ich gebe es dem Jüngeren. Und jetzt kommen die Juden und sagen, das ist ungerecht. Von Rechts wegen müsste der Esau die Segnungen bekommen, das Erstgeburtsrecht und so weiter. So denken die selbstgerechten Juden. Was wollen die selbstgerechten Juden? Die selbstgerechten Juden wollen sagen, wir haben ein Recht. Wir sind die Besseren, oder was? Da sagt Gott, Moment. Wenn ich wem erwähle, dann geht es nicht nach Werken. Wisst ihr, nach welchem Prinzip ich erwähle? Nach Gnade. Wenn ich mir ein Volk Gottes, ein irdisches Volk Gottes, erwähle, dann aus Gnaden, nicht aus Werken. Das ist die Botschaft. Der Jakob veranschaulicht also Gottes Rettung als aus Gnade. Also was ist unsere Schlussfolgerung jetzt? Die Erwählung Jakobs und des Volkes Jakobs, also die Erwählung des Volkes Israels als Volk Gottes, erfolgte nicht nach Leistung. Das ist die Botschaft. Und jetzt kommt die Anwendung. Und jetzt sagt der Paulus, und jetzt ist ganz wichtig, dass wir diesen Sprung jetzt nicht verpassen. Jetzt kommt die Anwendung, sagt er, genauso ist es heute auch. Genauso wie mit dem irdischen Volk, ist es mit dem geistlichen Volk. Man ist nicht Kind Gottes dadurch, dass man von jemand abstammt oder dadurch, dass man gute Werke tut, sondern man gehört zum irdischen Volk Gottes rein aus Gnade. Entschuldigung, man gehört zum geistlichen Volk Gottes rein aus Gnade. So wie es mit dem irdischen Volk Gottes war, so ist es mit dem geistlichen Volk Gottes. Man ist nicht Gottes Kind, weil man was Gutes getan hat oder weil man von Abraham abstammt oder weil man das Gesetz Mose gehalten hat oder sonst etwas. Nein, man ist Kind Gottes nur durch den Glauben und nur aus Gnade. In dem Sinne heißt es, Esau habe ich gehasst. Übrigens, hassen heißt nicht, dass er ihn böse will, hassen heißt zurückstellen. Esau habe ich zurückgestellt und den Jakob habe ich vorgezogen. Also es ging in der Erwählung des Volkes Jakobs nicht um das persönliche Heil von Jakob, überhaupt nicht, sondern es ging um das geschichtliche, irdische Heilsvolk, also das irdische Gottesvolk in dieser Welt, das Volk Israel. Und bei Edom, Gott hat den Esau nicht verurteilt. Gott hat gesagt, nicht Edom, Esau, du gehst jetzt einfach in die Hölle. Warum? Ja, weil du einfach so, du hast weder Gutes noch Böses getan, ich schicke dich in die Hölle. Niemals würde Gott sowas tun, niemals. Das würde es auch dem widersprechen, was Paulus in Kapitel 2 gesagt hat im Römerbrief. Dass Gott nämlich richtet nach Werken. Gott richtet nach Werken. Jedes Gericht geht nach Werken. Böse Werke werden gerichtet. Also hier geht es um die Erwählung des irdischen Gottesvolkes. Wenn es um das persönliche Heil geht, dann wird jeder Einzelne vor Gott stehen und dann muss der Esau sich verantworten und der Jakob sich verantworten, wie jeder andere Mensch. Also Jakob ist hier ein Bild auf diejenigen Israeliten, die den Messias angenommen haben, auf das wahre Volk. Und Esau ist ein Bild auf diejenigen Israeliten, die den Messias abgelehnt haben. Das ist das Bild. Paulus gebraucht ja hier ein Bild. Genau wie bei Isaak und Ismael. Da waren auch diese zwei, oder? Der Isaak steht für die Menschen, die Juden, die den Messias abgelehnt haben. Und der Isaak steht für die Juden, die den Messias angenommen haben. So auch bei Jakob und Esau. Der Jakob steht für die gläubigen Juden und der Esau steht für die ungläubigen Juden. Und hier ist gar keine Rede von irgendeinem ewigen Ratschluss Gottes oder von Himmel oder Hölle. Überhaupt nicht. Also die Zusammenfassung, nicht alle Nachkommen sind Erwählte. Das Kriterium der Teilhaberschaft an der Kindschaft Gottes und am Erbe ist nicht Abstammung und nicht Leistung. Nicht Abstammung, das hat er vorher gesagt mit dem ersten Beispiel, und nicht Leistung, das hat er nachher gesagt mit dem zweiten Beispiel. Es werden also hier zwei Arten von Erwählung unterschieden. Im Alten Testament hat Gott sich Völker erwählt, die Israeliten und die Nicht-Israeliten. Die Israeliten waren sein Volk, die anderen waren nicht sein Volk. Das ist die Erwählung im Alten Testament, das ist die Erwählung zum irdischen Gottesvolk. Aber es gibt eine ganz andere Erwählung, und von der haben wir in dieser Woche schon einiges gehört, das ist die persönliche Erwählung in Christus, zum geistlichen Gottesvolk. Und es geht bei Jakob und bei Esau, da geht es nicht um die geistliche Erwählung und um die persönliche Rettung, da geht es um das irdische Gottesvolk im Alten Testament. Heute geht es aber um die geistliche Erwählung. Also wir haben zwei Arten von Erwählung, weil wir zwei Arten von Gottesvolk haben. Verstehen wir das? Es gibt zwei Arten von Gottesvolk. Die Juden sind Gottesvolk oder die Israeliten sind Gottesvolk. Aber bitte nur ein irdisches Gottesvolk. Nur ein irdisches Gottesvolk. Und die Juden, wenn sie sich nicht bekehren, gehen sie genauso in die Hölle wie alle anderen. Das hilft ihnen gar nichts, dass sie Juden sind. Aber sie sind ein irdisches Gottesvolk. Gott hat sie verwendet in der Geschichte. Sie spielten eine wichtige Rolle. Und es gibt ein geistliches Gottesvolk, seitdem der Herr Jesus gekommen ist. Und zum geistlichen Gottesvolk gehört man, indem man persönlich in Jesus Christus hineinversetzt wird. Also nicht jeder Nachkomme Abrahams gehört zum ersten, zum irdischen Gottesvolk und auch nicht jeder Nachkomme gehört zum geistlichen Gottesvolk. Die vom irdischen Volk, die Israeliten, die zählen nicht notwendigerweise alle zugleich auch zum geistlichen Volk. Denn beim geistlichen Volk geschieht es so, da muss man persönlich zum Glauben kommen. Also viele Israeliten sind, trotz dem, dass sie zum irdischen Volk gehören, nicht erwählt zum geistlichen Volk. Alle Israeliten, die nicht an den Herrn Jesus glauben, gehören nicht zum geistlichen Volk. Warum nicht? Weil sie nicht glauben wollen. Das ist das Problem. Und Paulus macht das ganz, ganz deutlich im 10. Kapitel vom Römerbrief. Da sagt er, Gott streckt seine Hände aus zu einem ungläubigen Volk Israel und sagt, lasst euch doch retten. Kapitel 10, Vers 21. Ich habe meine Hände ausgestreckt zu einem Volk, das widerspenstig ist und nicht glauben will. Die wollen nicht glauben. Also die Erwählung zum geistlichen Gottesvolk geschieht durch den Glauben. Und der Segen, den bekommen nur die, die in Christus sind. Nur die bekommen den Segen. Das ist der Segen Abrahams. Der Segen Abrahams wird nur in Jesus Christus weitergegeben, liebe Geschwister. Und nicht anders. Wo das steht? In Galater 3, Vers 14. Galater 3, Vers 14. Ich lese schon von Vers 13 weg. Christus kaufte uns frei vom Fluch des Gesetzes, da er an unserer Stelle ein Fluch wurde, denn es ist geschrieben, verflucht ist jeder, der am Kreuz hängt, damit denen, die von den Völkern sind, der Segen Abrahams zuteil werde in Christus Jesus, damit wir die Verheißung des Geistes empfingen durch den Glauben. Hier ist es so deutlich gesagt von Paulus, dass der Segen Abrahams, den kriegt man nur in Jesus Christus. Ich lese nochmal Vers 14. Damit die, die von den Völkern sind, den Segen Abrahams bekommen in Christus Jesus, damit wir die Verheißung des Geistes empfingen durch den Glauben. Wie bekommt man den Segen Abrahams? Nur in Christus Jesus und nicht anders, liebe Geschwister. Das ist der einzige Weg, wie man den Segen Abrahams bekommen kann. In Christus Jesus. Und wenn jetzt ein Jude ist, der nicht an Jesus Christus glaubt, dann hilft ihm das überhaupt nichts, dass er Jude ist. Dann ist er nur ein Kind nach dem Fleisch, aber nicht ein Kind nach dem Geist, nach der Verheißung. Das ist das Thema in Römer 9. Also die Erwählung zum geistlichen Gottesvolk geschieht nur aufgrund von Glauben an den Messias und man muss in Christus hineinkommen. Und wenn man in Christus ist, dann ist man erwählt. Dann ist man wirklich erwählt. Dann gehört man zum erwählten Gottesvolk dazu. Zum geistlichen Gottesvolk. Wann geschieht das? Wenn man sich bekehrt. Dann kommt man in Christus hinein und in dem Moment wird man erwählt zum geistlichen Gottesvolk. Erst dann, wenn ein Israelit die Botschaft des Messias hört und sich dann entscheidet, erst dann wird er Glied des geistlichen Gottesvolkes. Vers 14. Jetzt kommt aber die Frage, ja, jetzt geht's los. Jetzt kommen die Juden und sagen, und Paulus kommt jetzt zum zweiten Einwand. Der weiß schon, welcher Einwand kommt, deshalb schreibt er das hier in den Brief. Aha, denken sich die Juden, wenn das so ist, wie du lehrst, Paulus, dass also die Nachkommen Abrahams gar keinen Vorzug haben, dann ist Gott ungerecht. Denn wenn die Heiden einfach aus Gnade und durch Glauben das Gleiche bekommen, was uns versprochen ist, dann ist das doch ungerecht den Juden gegenüber. Da gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Heiden. Das ist ungerecht. Da haben sie gesagt, Gott handelt einfach willkürlich. Die Heiden lässt er einfach kommen Und wir Juden, wir sind so treu gewesen. Also lesen wir Vers 14. Was werden wir also sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei ferne. Paulus zeigt, dass Gott nicht willkürlich handelt. Wenn Gott handelt, dann handelt er nicht einfach so, gerade wie es ihm gerade vorkommt. Nein, Gott hat Kriterien, wenn er etwas tut. Und was ist sein Kriterium? Barmherzigkeit. Das ist das Thema. Barmherzigkeit. Zuerst sagt Paulus, dass Gott frei ist, das heißt souverän. Niemand kann Gott vorschreiben, was er zu tun hat. Niemand. Und wenn er sich entscheidet, die Menschen aus Gnade zu retten, dann kann niemand zu Gott sagen, das ist ungerecht. Wenn Gott sich entscheidet, jemandem was zu schenken, dann ist das Gnade. Wenn ich mich entscheide, dem Philipp eine Bibel zu schenken, dann darf der David nicht sagen, oh, das ist ungerecht. Wieso? Ich habe dem Philipp einfach eine Bibel geschenkt. Warum bin ich jetzt ungerecht, wenn ich jemandem was schenke? Versteht ihr? So geht das nicht. Wenn Gott sich entscheidet, den Menschen aus Gnade zu retten, dann darf niemand sagen, wer bist du, Gott, dass du dir sowas erlaubst? Der ist schließlich Gott. Und Gott darf immer noch tun, was er möchte. Aber das Interessante ist, was jetzt kommt. Schauen wir uns den Text an. Das erste Argument kommt ausgerechnet aus der Geschichte des abtrünnigen Israel, Vers 15. Denn er sagt zu Mose, jetzt erklärt Paulus, warum Gott nicht ungerecht ist. Passen wir gut auf. Denn er sagt zu Mose, ich werde barmherzig sein, gegen wen immer ich barmherzig sein werde. Und ich werde mich erbarmen, über wen immer ich mich erbarmen werde. Dann ist es also nicht eine Sache des Wollenden noch des Laufenden, sondern des barmherzig seienden Gottes. Was geschieht hier? Paulus zitiert hier einen Vers aus der Bibel, aus 2. Mose 33, Vers 19. Und was war dort in 2. Mose 33? Was war da los? Da ist ein Stück Geschichte Israels. Was haben die Israeliten gemacht? Weiß es jemand? In Kapitel 32 in 2. Mose? Das goldene Kalb. Die Israeliten machen sich das goldene Kalb. Mose ist am Berg, bekommt die 10 Gebote und die Israeliten haben fest und treu versprochen, die 10 Gebote zu halten, in Kapitel 20 schon. Und jetzt in Kapitel 32, ein paar Tage später, als der Mose da auf den Berg steigt und nicht zurückkommt, jetzt machen sie sich ein goldenes Kalb und beten das goldene Kalb an. Vorher hat Gott ihnen mündlich gesagt, ihr sollt kein Bildnis machen. Kein Bildnis machen. Und was haben sie gesagt? Okay, gut, machen wir. Kein Bildnis. Und dann ist der Mose ein paar Tage weg und sie machen ein Bildnis. Die haben das Gebot Gottes gebrochen. Und nicht nur das, sie haben dann auch sich belustigt und alles Mögliche getan. Da herumgetanzt und haben zum goldenen Kalb gesagt, das ist der Gott, der uns aus Israel herausgeführt hat. Was wäre jetzt geschehen, wenn Gott gerecht verfahren wäre mit den Israeliten? Mose kommt runter. Und was sagt Gott zu Mose? Mose, geh auf die Seite. Lass mich. Ich vernichte das Volk jetzt. Ich töte das ganze 2 Millionen Volk und dich allein lasse ich übrig und den Josua. Denn die Israeliten haben das Gesetz gebrochen. Und wenn Gott hat gesagt, wer das Gesetz bricht, der muss sterben. Also bitte, was wäre jetzt geschehen? Da kommen die Juden und sagen, Gott muss aber gerecht handeln, das ist nicht gerecht von Gott. Aha, ist nicht gerecht von Gott? Ja bitte, dann gehen wir mal zum goldenen Kalb. War Gott, was wäre passiert mit euch Juden, wenn Gott gerecht gehandelt hätte? Was wäre geschehen mit euch? Da sagen sie nichts mehr. Da sagen sie gar nichts mehr. Und was hat Gott gemacht? Der Mose hat sich hingekniet, hat gefleht, Herr, gnädig und barmherzig. Bitte, Herr, lass Gnade walten. Und Gott geht an ihm vorüber und sagt, ruft den Namen des Herrn aus, gnädig und barmherzig und groß an Güte, der der Sünden vergibt und so weiter und so weiter. Wäre Gott mit den Israeliten gerecht verfahren, hätte sie getötet. Und jetzt aber Gott beschloss, barmherzig zu sein. Warum? Was war das Kriterium dafür, dass er einfach barmherzig sein wollte? Rein Gnade. Nur Gnade und Liebe. Gott entschied bei Mose, dass er nicht nach dem Grundsatz der Gerechtigkeit verfahren wird, sondern nach dem Grundsatz der Barmherzigkeit. Ja, darf denn Gott barmherzig sein, wem er will? Darf Gott barmherzig sein, jedem, den er will? Ja, das darf er. Er ist nämlich Gott. Hier geht es um die Freiheit Gottes. Was ist Gott erlaubt und was ist Gott nicht erlaubt? Das ist das Thema hier. Das ist sehr wohl erlaubt, barmherzig zu sein, weil er nämlich Gott ist. Und das ist das, was hier steht. So erbarmt er sich nun über den er will. Und niemand kann ihm vorschreiben, über wem er sich erbarmt. Und die Juden haben gesagt, über die Heiden darfst du dich nicht erbarmen. So, über die Heiden nicht? Wer bist du, Israelit, dass du mir vorschreibst, was ich zu tun habe? Ich bin immer noch Gott und du bist ein Mensch. Also, das sagt zu Mose, ich werde barmherzig sein, gegen wen immer ich barmherzig sein werde. Und ich werde mich erbarmen, über wen immer ich mich erbarmen werde. Dann ist es also nicht die Sache eines wollenden Menschen, der Gott irgendwas vorschreiben möchte, noch eines Laufenden, der irgendwelche Werke tut, sondern es ist eine Sache des barmherzigen Gottes. Das ist die Aussage hier in Römer 9. Wer bist du, der du damals in deinen Vätern das goldene Kalb angebetet hast? Du bist ja wie ein Heide, du Jude. Und du sprichst davon, dass ich ein Recht hätte, dass ich nicht ein Recht hätte, den Heiden zu sagen, sie dürfen aus Gnaden gerettet werden, aus Barmherzigkeit. Wer bist du, dass du sagst, ich darf das nicht tun? Also Gott sagt, ich bin barmherzig, gegen wem ich will, und du sagst nichts. Da kann niemand kommen und sagen, aber ich bin gelaufen, ich habe was geleistet und ich habe so und so viele Gebote gehalten. Deshalb darf ich in den Himmel kommen. Nein, das Heil geht nämlich gar nicht nach Werken. Das geht nach Gnade. Jetzt könnte jemand kommen und sagen, na gut, es kommt also nur auf die Barmherzigkeit Gottes an. Wunderbar. Kann ich also gar nichts dazu tun? Gegenfrage. Was wissen wir aus der Bibel, wem gegenüber Gott barmherzig ist? Jetzt überlegen wir mal. Was lernen wir aus der Bibel, gegen wen ist Gott barmherzig? Er hat ja gerade gesagt, ich bin barmherzig gegen den ich barmherzig sein will. Ich erbarme mich über den ich mich erbarmen will. Jetzt ist die Frage, über wen will er sich denn erbarmen? Was sagt die Bibel? Über wen will Gott sich erbarmen? Macht Gott das so, dass er sagt, über dich erbarme ich mich nicht, über dich erbarme ich mich schon, über dich auch nicht. Macht Gott es so? Handelt Gott einfach nach Willkür, über wen er sich erbarmen will und über wen nicht? Was sagt die Bibel? Die Bibel sagt, das wisst ihr ohnehin, das brauche ich euch gar nicht sagen. Die Bibel sagt, dass Gott barmherzig ist über jeden, der zu ihm kommt und sagt, Herr, ich habe nichts zu bringen. Ich sei mir Sünder gnädig, sagt der Zöllner. Oder? Der Pharisäer sagt, bitte schau, was ich alles getan habe. Ich habe gute Werke getan und schau, ich faste zweimal in der Woche. Gell Gott, ich bin schon gut. Und da steht da hinten der Zöllner, was sagt er? Er traut sich nicht mal aufzuschauen zu Gott, denn er weiß, dass er ein Sünder ist und er sagt, Herr, bitte sei mir gnädig. Über wen hat er sich erbarmt? Über wen will sich Gott erbarmen? Es ist klar, oder? Über den, der auf dem Boden der Hilflosigkeit des Erbarmens kommt, auf dem Boden der Gnade kommt, über den, der bußfertig kommt. Wenn Israel Buße tut, dann erfahrt es Gottes Güte. Ich habe heute Morgen einen Psalm noch angeschaut. Das ist der Psalm 81, darf ich so kurz einflechten. Psalm 81, Vers 14. Da sagt Gott, oh, dass doch mein Volk auf mich hören würde und dass Israel in meinen Wegen gehen würde. Wie schnell würde ich ihre Feinde beugen und meine Hand gegen ihre Gegner wenden, die den Herrn hassen, die müssten ihm schmeicheln und ihre Zeit würde ewiglich währen. Gott ließe ihn, Israel, essen vom besten Teil des Weizens und mit Honig aus dem Felsen würde ich dich sättigen. Gott sagt, ach, warum wollte denn ich Buße tun? Wenn ihr doch noch auf mich hören wolltet, dann würde ich euch mit Segen überschütten. Gegen wen ist Gott barmherzig? Er erbarmt sich des Geringen. Er erbarmt sich des Armen. Psalm 72, Vers 13. Er erbarmt sich dessen, der keine Leistungen bringt, der sich auf nichts beruft. Wie was denn? Dem Demütigen gibt der Herr Gnade. Dem Hochmütigen widersteht er von Ferne. Also wem gibt Gott Gnade? Der sich beugt vor ihm. Sobald ein Jude Buße tut und aufhört, sich auf Abraham und Isaak und Jakob zu berufen und auf seine guten Werke und auf das Gesetz, sobald er aufhört damit und sich zu Boden wirft und sagt, Herr, ich bin ein Sünder, was wird Gott machen? Er wird barmherzig sein. Gott hat alle Menschen als untauglich abgestempelt, damit alle Erbarmen bekommen können. Übrigens, das steht in Römern, genau in dem Römerbrief steht es. Zwei Kapitel später steht es. Schwarz auf weiß. Römer 11, Vers 30. Gleich wie auch ihr einst im Unglauben Gott nicht gehorchtet, nun aber Barmherzigkeit erfahren habt durch den Ungehorsam der Juden, so waren auch diese, die Juden, jetzt im Unglauben ungehorsam zugunsten eurer Barmherzigkeit, damit auch sie, die Heiden, Barmherzigkeit erfahren möchten, denn Gott schloss alle zusammen in den Ungehorsam ein, damit er wem Barmherzigkeit gibt? Wem? Allen. Wer sind diese alle? Ja, alle, die zu ihm kommen. Er schloss alle zusammen in den Ungehorsam ein, damit er allen Barmherzigkeit widerfahren lasse. Gott möchte den Juden Barmherzigkeit widerfahren lassen und Gott möchte den Heiden Barmherzigkeit widerfahren lassen. Also bitte, jetzt haben wir die Antwort. Über wen will Gott sich erbarmen? Er sagt, ich werde mich erbarmen, über wen ich mich erbarmen werde. Und über wen wird er sich erbarmen? Über alle, die kommen auf der Basis des Glaubens, der Gnade. Sprich zu Jesus Christus. Hier hier die Schlussfolgerung, Vers 16. So ist es also nicht die Sache eines Wollenden oder Laufenden, sondern des barmherzigen Gottes. Gott handelt also nicht deswegen, weil Menschen ihn durch gute Werke beeindrucken oder durch gute Abstammung beeindrucken, sondern er handelt souverän und er hat sich entschieden, barmherzig zu sein für jeden, der auf dieser Stufe, auf dieser Basis zu Gott kommt, nicht aufgrund von eigenen Werken. Und jetzt, in Vers 17, kommt ein Beispiel aus der Geschichte des Pharao. Vers 17, denn die Schrift sagt zu Pharao, eben hierzu stellte ich dich auf, eben hierzu ließ ich dich am Leben, heißt das, ja, auf dass ich meine Kraft an dir erzeigte und damit mein Name weithin kundgetan werde auf der ganzen Erde. Jetzt kommt ein Beispiel also aus der Geschichte, auch aus 2. Buch Mose, der war der Pharao und der hatte sein Herz 6-mal verhärtet. Kann man nachlesen in 2. Mose, Kapitel 8 und 9. 6, 7, 8 und 9. Und dort in 2. Mose 9, vor der 7. Plage, sagt Gott zu Pharao, so Pharao, jetzt ist genug. Jetzt hätte ich dich töten können. Jetzt, in diesem Moment, hätte ich dich umbringen. Ich lese das vor, vielleicht, dann ist es besser. 2. Mose 9, Vers, wo haben wir gesagt, 16, oder? 16. Ich lese schon ein bisschen vorher. Vers 13, der Herr sprach zu Mose, mache dich auf und spricht zu ihm, so spricht der Herr, lass mein Volk ziehen. Vers 14, denn dieses Mal sende ich all meine Plagen an dein Herz und über deine Knechte und über dein Volk, damit du erkennst, niemand ist wie ich auf der ganzen Erde. Denn, jetzt kommt's, denn jetzt hätte ich meine Hand ausgestreckt und hätte dich und dein Volk mit der Pest geschlagen und du wärst ausgetilgt worden von der Erde. Das heißt, mein lieber Pharao, jetzt ist es genug. Jetzt könnte ich, wenn ich wollte, könnte ich dich ausradieren und austilgen von der Erde, dich und dein ganzes Volk. Aber das mache ich nicht, sagt Gott. Das mache ich nicht. Aber eben deswegen ließ ich dich stehen. Das heißt, deswegen habe ich dich jetzt nicht umgebracht. Damit ich meine Kraft an dir erzeige und damit man meinen Namen kundtue auf der ganzen Erde. Was Gott hier sagt, das heißt, weißt du, was ich jetzt mache, Pharao? Ich könnte dich jetzt umbringen, aber jetzt habe ich was ganz Besonderes vor mit dir. Bis jetzt hast du gesagt, du lässt die Israeliten nicht ziehen. Okay, ab jetzt verhärte ich dein Herz und jetzt wirst du tun, was ich will. Ich mache dich jetzt hart, damit die ganzen Völker rundherum sehen, was ich jetzt tun werde. Jetzt werde ich meinen Namen groß machen und ich werde meine Israeliten durchs Meer führen und so weiter. Und die ganzen Heiden werden es hören, die ganzen Heidenvölker ringsherum werden es hören und sie werden zittern vor meinem Namen. Jetzt werde ich dich gebrauchen, um den Heiden Barmherzigkeit zu zeigen, damit sie mich auch kennenlernen. Ich liebe nämlich die Heiden, ich liebe nicht nur mein Volk Israel. Also die Schrift sagt eben zu, hierzu stellte ich dich auf oder ließ ich dich stehen, auf dass ich meine Kraft an dir erzeigte und damit mein Name weithin kundgetan werde auf der ganzen Erde. Also Gott entscheidet in seiner Freiheit, wen er rettet, und Gott entscheidet in seiner Freiheit, wann er einen Sünder das Leben wegnimmt. Das ist die Botschaft hier. Verdient hat es der Pharao schon längstens, aber Gott entscheidet, dass er ihn noch leben lässt, damit Gottes Name weithin bekannt werde auf der ganzen Erde. Gott entschied sich, den Volkern zu zeigen, dass er sie retten möchte und dass er ein wunderbarer Gott ist. Warum hat er das getan? Aus Liebe, aus Barmherzigkeit. Deshalb hat er das getan. Also das Kriterium, das den Herrn geleitet hat, dass er den harten Pharao noch nicht umgebracht hat, sondern ihn dann noch leben hat lassen, aber mit einem verstockten Herzen. Das Kriterium war seine Barmherzigkeit an den Völkern, an den Heidenvölkern. Auf das Gottes Name weithin kundgetan werde auf der ganzen Erde, damit also die Heidenvölker etwas von Gott erfahren. Das möchte er nämlich. Und das war das Beispiel. Jetzt kommt die Anwendung. Und jetzt sagt der Apostel Paulus, und genauso macht er es heute. Genauso macht er es heute. Da ist ein Israel, das den Herrn Jesus Christus gekreuzigt hat. Da ist ein Israel, das hat gesagt, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und was hätte Gott jetzt mit Israel machen können? Der hätte sie alle niederdrücken können und ausrotten können, dass kein Israelit mehr übrig bleibt. Aber das hat er nicht getan. Er lässt die Israeliten am Leben. Und warum? Er lässt sie am Leben und er verhärtet diese Leute, damit jetzt das Evangelium zu den Heiden hinausgeht und die Heidenvölker gerettet werden. Also Gott ist souverän und Gott darf machen, was er will. Und wenn er jemanden verhärtet, nachdem er so böse geworden ist, wie die Israeliten hier und die den Messias verworfen haben, dann darf er das tun, weil er das tun darf. Und er hat es getan, um das Evangelium zu den Heiden hinauszubringen. Also auch das Volk Israel verhärtet Gott mit dem Ziel und mit der Absicht, dass die Heiden das Evangelium hören jetzt. Dann ist er also barmherzig gegen wen er will und er verhärtet wen er will. Gott ist souverän. Er erbarmt sich über den er will, und wir haben schon gesagt, über wen will er sich erbarmen? Er will sich über den erbarmen, der arm ist und der sich nicht auf die Werke beruft. Und er will den verhärten, über den er verhärten will. Und wen will er verhärten? Nun, den, der sich so lange gegen Gott versperrt hat, dass bis Gott sagt, jetzt verwende ich dich. Ich darf hier ein paar Bibelverse lesen, wo Gott Menschen verhärtet hat. Jesaja 27, Vers 11, da geht es um ein böses Volk, Es ist kein verständiges Volk, darum erbarmt sich deiner nicht, der dich gemacht hat und der es gebildet hat, erweist ihm keine Gnade. Hier geht es also um das Volk Israel, das sich so verhärtet hat, dass Gott Gericht schicken musste. Und über wen will er sich also verhärten? Über den, der nicht verständig ist und sich nicht mehr zu Gott wenden möchte. Hesekiel 5, Vers 11. Wahrlich, weil du mein Heiligtum verunreinigt hast, durch deine Scheusale und durch deine Gräuel, will auch ich mein Auge abziehen und ohne Barmherzigkeit, und auch ich will mich nicht erbarmen. Also hier Hesekiel 5, Vers 11, weil die Israeliten ihr Götzengräuel aufgestellt haben, hat Gott das Gericht geschickt und er erbarmt sich nicht mehr über dieses Volk, weil sie sich so verstockt haben gegen ihn, bekommen sie kein Erbarmen mehr. Hesekiel 8, Vers 17, hast du gesehen, Sohn des Menschen, ist es dem Hause Juda zu gering, die Gräuel zu verüben, die sie hier verüben, dass sie auch das Land mit Gewalttat füllen und mich immer wieder reizen? Vers 18, so will auch ich handeln im Grimm, mein Auge soll nicht schonen und ich werde mich nicht erbarmen. Also über wen erbarmt er sich nicht? Über den, der den Herrn immer wieder gereizt hat, der das Land mit Gewalttat gefüllt hat, der sich selber also in Sünde verstockt hat. Wir merken also, es geht hier in Römer 9 um die Verwerfung Israels und die Annahme der Heiden. Das ist das Thema. Und die Juden haben gesagt, das ist ungerecht. Und Gott sagt, und Gott zeigt ihnen, dass er sehr wohl gerecht ist. Und dass ihm niemand vorschreiben kann, was er tut. Und wenn er barmherzig ist über die Heiden, barmherzig ist, dann darf er barmherzig sein. Und wenn er ein verhärtetes Israel, ein verstocktes Israel fallen lässt und sich nicht mehr erbarmt, dann darf er das auch tun. Und jetzt gehen wir noch, geht's noch ein bisschen? Oder sollen wir hier abbrechen? Wir hätten jetzt noch ein paar Verse. Oder vielleicht machen wir hier doch so, sind hier mal Fragen. Wir sind jetzt bis Vers 18 gekommen. Sind jetzt mal Fragen zu diesem Abschnitt Römer 9 bis Vers 18.
Was hat so einen Satz gesagt, ganz zum Schluss, es geht um die Verwerfung Israels.
Ja.
Ich denke, manche denken sofort, die gemeinen Wohnstätten hat mit Gott sein Volk unterworfen. Hast du vielleicht...
Ja. Ja, danke, dass du mich erinnerst. Gott hat ja sein Volk nicht gänzlich verworfen, oder? Das sagt Paulus in Kapitel 11. Das ist ja nicht so, dass Gott die Israeliten für Nimmerwiedersehen verworfen hat. Ja. Kapitel 11 sagt er, dass Israel noch eine Zukunft hat. Ja. Das ist ein anderes Thema. Das behandelt er erst in Kapitel 11. Aber in Kapitel 9 geht es um die derzeitige Verwerfung Israels. Und es ist derzeit verworfen, sagt Paulus zu seiner Zeit. Und bis zum heutigen Zeitpunkt ist Israel verworfen. Ja. Und von daher ist das zu verstehen, dieses Kapitel. Also das Kapitel um die Zukunft Israels ist erst in Römer 11, nicht in Römer 9. Ja. Israel hat noch eine Zukunft, aber wir werden merken, sie müssen sich auch bekehren. Ohne Bekehrung gibt es keine Zukunft für Israel. Das wird er dort in Kapitel 11 dann sagen. Aber das ist ein anderes Thema.